Ich denke auch, dass Deutschland sehr viel Daten hat, die natürlich momentan nicht genutzt werden aus datenschutzrechtlichen Gründen. Aber die ganze Industrie, die ganze Fertigung, der ganze Mittelstand, das sind riesen Data Lakes, die letztlich super interessant wären zum Trainieren für die KI. Irgendwann werden sich sicherlich alle bewusst sein, auf welchen Schätzen sie sitzen.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo oder besser gesagt Moin, denn in dieser Folge spreche ich mit Elisabeth Lorange, Co-Founderin und Chief Commercial Officer von Oxolo, einem Hamburger Startup, das mit Hilfe von generativer KI Videos für E-Commerce und Trainingszwecke erstellt. Nachdem Elisabeth laut Manager Magazin zu den Top 15 Frauen im Bereich AI gehört, habe ich die Chance genutzt und wir sind tief in Herausforderungen und Probleme im Zusammenhang mit generativer KI eingestiegen. Das Training der Modelle, der Bias durch die Datenquellen und die möglichen Auswirkungen durch synthetisch generierte Daten sind nur ein paar Aspekte des hochspannenden Gesprächs. Natürlich haben wir auch über den EU-AI-Act sowie die Bestrebungen hin zur allgemeinen künstlichen Intelligenz diskutiert. Aber hört es euch am besten selber an. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß dabei. Liebe Elisabeth, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich, mit dir eine der führenden Köpfe zum Thema AI heute begrüßen zu dürfen. Hallihallo nach Hamburg.
Hallo Johannes, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Elisabeth, du hast, wie ich finde, eine sehr spannende Vita von der Ausbildung als Juristin mit Finance-Background bis zu deinem aktuellen Job als Co-Founderin und Chief Commercial Officer von Oxolo, einem Hamburger Startup, das generative KI-Lösungen nutzt für die Erstellung von Text-zu-Video-Anwendungen. Weil du hast nach deiner Ausbildung eigentlich mal mit einem Möbel-Business, ich drücke es jetzt mal so aus, ja, ganz flapsig, ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, begonnen. Ja, du warst dann danach CFO im Aviation-Bereich bei einem Startup, nämlich Flyo. Ich hoffe, das ist auch richtig ausgesprochen. Und danach aber wiederum in einem VC-Unternehmen auch als Partnerin tätig und hast dann 2021 gemeinsam mit Heiko Huberts, der oder dem einen oder anderen wahrscheinlich durch BigPoint vielleicht bekannt, Oxolo gegründet, mit dem ihr auch super erfolgreich seid. Ihr habt viele Kunden, ihr habt eine Series A geraced von 13 Millionen, ihr habt diverseste Awards abgeräumt, wenn man sich das so jetzt mal durchklickt, auch durchs Internet und die ganzen Newsartikel und. Und in der Zeit hast du auch, bist du eine der führenden Persönlichkeiten zum Thema AI geworden in Deutschland. Du hast auch etliche Auszeichnungen erhalten, die liste ich jetzt gar nicht auf. Die findet jeder, der dich sucht im Internet, poppst du gleich auf mit diesen Themen. Was ich sehr spannend fand, ist diese Transformation, die du da zumindest laut Vita irgendwie durchgemacht hast. Wie kam es denn zu dieser Transformation oder war das eigentlich gar keine Transformation, weil das Thema AI war so oder so immer schon in deinen Genen drinnen?
Ja, ich glaube, es war tatsächlich keine so krasse Transformation. Ich war schon als Kind sehr technisch interessiert. Ich habe als kleines Mädchen angefangen zu coden. Ich weiß noch, wie ich stundenlang vor dem Rechner saß und Buttons designt habe. Also ich hatte immer eine sehr künstlerische Ader und eben diese technische Ader. Und ich habe in meinen Barbie-Häusern habe ich das Licht verkabelt oder das Wasser verlegt. Daher war Tech für mich eigentlich immer der Fokus. Ich habe auch meine Masterarbeit in Finance habe ich über algorithmisches Trading geschrieben. Das heißt, ich war eher interessiert an den Algorithmen als tatsächlich an der Juristerei, die damit zusammenhing. Und so zog sich das durch. Also auch bei meinem Möbelbusiness, das ist so ähnlich gewesen wie West Wing in ganz, ganz klein, war ich eher interessiert am Online-Shop und am E-Commerce und wie ich das optimieren kann. Das heißt, ich habe die ganzen Seiten immer selbst gepflegt und so weiter. Und der nächste Schritt war bei Flyo. Auch bei Flyo war ich eher interessiert an der Tech. Da haben wir auch schon Machine Learning gemacht. Da haben wir prädiktive oder predictive Modelle gehabt für Flughafen-Wartezeiten. Also wir hatten sehr, sehr viele Kunden. Wir hatten also Millionen an Sign-ups. Wir hatten also ein ganz cooles Produkt, haben ein ganz cooles Produkt gebaut rund um Flughafen, was man alles so digital lösen kann. Und da war auch mein klares Interesse für Tech. Und ebenfalls als VC haben wir natürlich in überwiegend B2B SaaS investiert. Das heißt, es war immer eigentlich der gleiche Fokus. Es war immer Hang zu Tech und AI und eben das Unternehmertum.
Naja, okay, also von oben betrachtet wirkt es wie eine Transformation, aber innen drinnen war doch schon immer irgendwo das Thema Tech und AI bei dir vorhanden. Bevor wir jetzt dann auch auf Oxolo näher eingehen, würde ich gern kurz mit dir die AB-Fragen durchgehen, die ich mit jedem meiner InterviewpartnerInnen durchgehe. Hintergrund dessen, es soll den ZuhörerInnen helfen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht dich als Person oder auch deine Fragen oder deine Antworten noch ein bisschen besser einordnen zu können. Du kennst das Spiel, bist bereit dafür oder kurze Erklärung?
Ganz kurze Erklärung bitte noch einmal.
Kurze Erklärung, ich stelle wirklich, das sind nur 5 Fragen, wo du im Prinzip Option A oder B nachher entscheiden kannst. Ja, also wenn ich sage Hunde oder Katz, dann sagst du okay, Hund oder Katz, je nachdem. Ja. Eins von den beiden. Ja. Hat alles mit dem Thema Digitalisierung zu tun. Ja?
Ah, okay. Aber es wäre bei mir sonst Katzen.
Ja. Okay, dann wissen wir das auch schon, das ist gut. Dann starten wir. Frage 1, Bildung online oder offline?
Online.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Automatisiert.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheiten.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Weniger Datenschutz.
Webmeetings oder persönliche Treffen?
Persönliche Treffen.
Ah, okay. Sehr schön. Ich glaube, das ich kann mir vorstellen, du bist ja schon sehr, hier kommt doch die Techie-Schiene stark durch. Also das du hast so eine gewisse Tech-Liebe, alles sehr, sehr online doch hier auch geprägt.
Erörtern wir die Fragen jetzt auch? Also jetzt müssen wir das eigentlich auch begründen, oder?
Wir können das gerne machen. Also Bildung online oder offline? Du hast dich für online entschieden.
Ja, weil Online-Bildung krass demokratisiert. Also eins unserer größten Probleme weltweit ist mangelnde Bildung in vielen Hinsichten. Und online kann man Bildung in selbst in das kleinste Dorf in Afrika bringen. Also ich denke auch, dass das eins der Bereiche ist, die KI am krassesten disruptieren wird, weil letztlich die ganzen sich zu entwickelnden Länder sind mobile first. Das heißt, die haben, selbst wenn sie in einer Hütte irgendwo leben, haben sie trotzdem ein Android-Endgerät, auf dem die im Zweifel Unterricht streamen können. So. Das heißt, warum sollte man das nicht fördern? Also ich finde, dass es die Barriers of Entry für Bildung zu verringern, ist, glaube ich, sollte eins der größten Ziele sein in den nächsten Jahren. Insbesondere für Mädchen, ja, die ohnehin in vielen Ländern schon einen extrem erschwerten Zugang zu Bildung haben, die dann tatsächlich es irgendwie schaffen können, neben dem, was sie sonst noch alles tun müssen, sich schulisch zu bilden, lesen, schreiben zu lernen und so weiter. Daher bin ich ganz klar für Online-Bildung.
Okay, da stößt du genau ins Horn von der IU, an der ich auch unterrichte. Da sind wir auch in diese Richtung unterwegs, ganz stark. Zum Thema automatisierte menschliche Entscheidungsfindung, warst du bei automatisiert?
Ja, weil es gibt immer diese grundsätzliche Ansicht, dass menschliche Entscheidungen ethisch besser sind als maschinenbasierte Entscheidungen. Aber wenn man da mal einmal drüber nachdenkt, dann ist das fraglich, weil diese Biases, die jeder Mensch hat, sind viel stärker als die letztlich in den Maschinen sind. Das heißt, wenn du diese typische ethische Frage des autonomen Fahrens, wer als erstes überfahren wird, die Omi oder das Kind, wird ein Mensch im Zweifel für die Omi entscheiden oder für jemanden, der dem Menschen unbekannt vorkommt, oder er wird sich zugunsten eines Menschen entscheiden, der ihm eher ähnlich ist. Ja, da gibt es so viele Biases, die tief im menschlichen Gehirn sind letztlich, die man aus Algorithmen relativ leicht rausbekommen kann. Das heißt, man kann viel fairere Entscheidungen treffen mit Maschinen, wenn man die Systeme darauf programmiert, fair zu sein, das heißt fair, aber gleich den Menschen gleich zu behandeln, als die in Menschen sind. Ich meine, wir Menschen haben in den letzten 100 Jahren und mehreren Weltkriegen gezeigt, dass wir nicht die größten ethischen Wesen sind, so, die es gibt. Und wenn man halt eine wirklich hohe Ethik, ein hohes Level an Fairness in Maschinen reinprogrammiert, dann würde man tendenziell bessere Ergebnisse erzielen, glaube ich, als wenn sie nur von Menschenhand getroffen werden.
Das ist ein spannender Punkt, den hatte ich auch Philipp Gerbert vom TUM Venture Lab besprochen. Da ging es um das Thema, diese Killer-Roboter, ja, würdest du, also diese Entscheidung, der Mensch, also die Maschine trifft halt vielleicht eher, oder ist ja auch fähig, sage ich mal, eher richtig zu entscheiden, wenn du jetzt auch in die Medizin denkst und sagst, ist das ein Knochenbruch, ja oder nein, macht vielleicht weniger Fehler und im Endeffekt natürlich sterben auch Leute, aber möglicherweise weniger und auch weniger die falschen, ja.
Weißt du, es gibt Studien und Zahlen dazu. Jedes Jahr sterben in den USA allein 250.000 Menschen an Behandlungsfehlern, die durch KI verhindert werden können. Das heißt, nur wenn du Applikationen benutzt, die schauen, ob hinterher das Besteck einer Operation wieder da liegt, wo es am Anfang lag. Also du musst einfach mit Computer Vision Foto machen und sehen, ah, guck mal, der Tupfer ist wieder da, die Pinzette ist auch wieder da. Nur wenn du das machen würdest, würde es schon einen gewaltigen Unterschied machen. Und die Ärzte würden nicht irgendwie die Schraube in der Lunge, jetzt übertrieben gesagt, vergessen. Aber weltweit geht man davon aus, dass zwischen 12 und 13 Millionen Menschen Leben gerettet werden können durch den Einsatz von KI. Also sei es im ganzen MedTech-Bereich, als auch in anderen Bereichen, auch nochmal zum autonomen Fahren. Die meisten Autounfälle werden durch menschliches Fehlverhalten verursacht, durch Alkohol am Steuer, Drogen am Steuer, wie auch immer. Und das könnte alles eliminiert werden, wenn man an der Stelle Maschinen entscheiden lassen würde. Mhm.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ja, also auch in dem MedTech-Unternehmen, das ich mitgegründet habe, da geht es ja auch genau um dieses Thema auch nochmal da auch zu unterstützen und sag ich mal, das maschinell, sag ich mal, Fehler zu minimieren und auch die medizinische Versorgung auch in Teile der Welt zu bringen, wo es vielleicht nicht so gut ausgeprägt ist. Frage 3 war stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten? Du hast dich für mehr Freiheiten entschieden.
Ja, weil diese zu starke Regulierung ist definitiv kein Wettbewerbsvorteil für Deutschland. Also wir verlieren gerade zunehmend den Wettbewerb, aber den Kampf um die stärkste AI sowieso. Aber die gesamten großen Large Language Models werden aus den USA und China kommen. China, wer weiß, aber zumindest aus den USA. Wir verlieren Talente jedes Jahr. Also jeden zweiten Tag wandert ein deutsches Talent in die USA ab, also ein deutsches Top-KI-Talent. Frankreich ist es noch ein bisschen mehr. In den USA wandern irgendwie 3.500 super gut ausgebildete KI-Talente ein jedes Jahr. Ne? Das heißt, wir brauchen weniger Regulatorik, um den Standort Deutschland einfach konkurrenzfähig zu machen. Also der KI-Act, der AI-Act, der jetzt in wenigen Wochen Realität für uns wird, bringt noch ein neues Level an Compliance-Bestrebungen, die wir leisten müssen, an Schwierigkeiten im Alltag nebst der GDPR, die es für Unternehmen einfach unendlich schwierig machen, in Deutschland zu bestehen. Also daher bin ich für weniger Regulatorik. Und die nächste Frage war ja auch Daten. Für Daten gilt das Gleiche. Mhm. Ja, wir haben als Deutsche einen riesen Datenschatz eigentlich, insbesondere aus der Industrie und aus der Forschung auch. Und wir können die Daten kaum nutzen. Also wenn du im MedTech-Bereich unterwegs bist, dann weißt du ja auch bestimmt, dass zum Beispiel es gibt ja ganz viele LLMs für Mediziner. Das heißt, du kannst die Symptome rein, wie Google, ja. Das heißt, du kannst die Symptome reinbringen und bekommst halt Antworten, was die Krankheit, was, was diese Symptome, worauf die hindeuten könnten. Und diese LLMs oder diese Modelle sind trainiert auf der Basis von amerikanischen Krankheitsbildern. Und was heißt, also natürlich sind Amerikaner sind auch als Menschen, aber die haben halt ganz andere, also die haben ganz andere überwiegende Krankheiten, die haben viel mehr Herz-Kreislauf, die haben halt andere Bilder, andere Krankheitsbilder, sehen die Patienten zu einem anderen Zeitpunkt. Das heißt, es passt nicht so ganz auf die Deutschen oder auf die Europäer, aber wir haben halt keine europäischen Daten, die wir zum Training nutzen dürfen für diese medizinischen Modelle. Ja, aber die Amerikaner sind halt besser im Anonymisieren von Daten und so weiter und deswegen werden dort munter die Modelle darauf trainiert. Das Gleiche gilt im Übrigen für China. China hat viel bessere Krebsdiagnostikmodelle und so weiter, weil natürlich ist es nicht erstrebenswert, diesen Überwachungsstaat zu haben, aber die haben halt trotzdem, dadurch, dass die gesamten Patientenakten online sind, haben die halt Zugang zu den Gesundheitsdaten im Sinne von Krebsschnitten, Diagnosen und so weiter, die dann umgehend für die Modelle genutzt werden können, worauf die trainiert werden. Das heißt, dort werden dann im Zweifel auf der anderen Seite halt schneller mehr Menschen das Leben gerettet. Das gleiche gilt für die USA als bei uns, weil wir eben die Daten nicht haben, weil wir sie nicht rausgeben wollen. Also wir haben sie, aber wir möchten sie natürlich nicht zur Verfügung stellen.
Spannend, die Themen, die du gerade erwähnst, die würde ich gerne im Hinterkopf behalten. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die da genau auch auf das, zutreffen oder die diese Themen auch noch einmal behandeln. Ich bin mal gespannt, wo wir da dann hinkommen in unserem Gespräch. Bevor wir dort aber weitermachen, hast du dich dann noch mal für die letzte Frage persönliche Treffen entschieden, anstatt Webmeetings?
Ja, ich habe vor allen Dingen, insbesondere habe ich den Hintergrund des Sales. So, das heißt, in Deutschland ist es tatsächlich noch so, dass Sales und Deals auf dem Bierdeckel gemacht werden. Das ist Nummer eins. Das heißt, Sales ist viel effizienter in person im Vergleich zu über Online-Meetings. Das ist eine. Und das zweite, ich bin diese Online-Meetings so leid. Ich bin es so seit dieser Corona-Zeit, ich bin es so satt. Und wir haben darüber hinaus eine Remote-Only-Company. Das heißt, mein ganzer Tag ist dominiert und geprägt von Zoom und Google Meet. Und ich bin einfach drüber irgendwie. Ich brauche wieder In-Person-Meetings. Das ist zu viel gewesen.
Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ah, cool, spannend. Na, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das hilft tatsächlich, die ein oder andere Frage oder die Antwort, die du dann gibst, auch nochmal einzuordnen. Bevor wir da dann zu den Themen, die ich schon erwähnt habe, kommen, lass uns doch ganz kurz noch auf Oxolo schauen. Ja, du hast es gegründet, habe ich schon gesagt, mit Heiko Huberts, und ihr bietet so KI-generierte Videos für E-Commerce an oder auch für Schulungs- und Trainingszwecke. Gestartet seid ihr aber mit einer anderen Idee. Mit welcher Idee seid ihr damals gestartet und warum habt ihr dann pivotiert?
Also ganz am Anfang, initial, war die Idee, Celebrities zu digitalisieren. Also das heißt, eine virtuelle Kopie von meinetwegen, können wir auch Obama, wir hatten immer Obama in unserer Testumgebung, der ist jetzt halt nicht wirklich Celebrity im eigentlichen Sinne, aber halt eine Person des öffentlichen Interesses. Und unser Ziel war, dass du eine Two-Way-Communication hast, das heißt eine Art Chatbot mit Gesicht, also mit Obama-Gesicht, mit dem du dich unterhalten kannst und die Person ist trainiert, also NLP, das ganze Modell ist trainiert auf die sozialen Daten des jeweiligen Celebrities. Das heißt, Obama hat dann in unserer Testumgebung immer in Character geantwortet. Ich habe ihm immer Fragen gestellt, wie er zum Beispiel Afghanistan findet oder den Krieg in Afghanistan. Und er hat dann halt die Antworten gegeben, die er in Real Life auch geben würde. So. Aber das Problem war zum einen, dass die Zeit, wir waren ein bisschen vor unserer Zeit, das heißt, dass die Celebrities viel zu viel Respekt vor diesen Art Deepfakes hatten, Real-Time-Deepfakes. Das fanden die eher beängstigend. Und wir fanden, oder letztlich konnte man das daher eher schwierig monetarisieren. Und das nächste war, dass die Latenz in der Antwortgebung, also die Latenz in dem Rendern des Videos, war noch zu lang, als dass es eine gute User Experience wäre. Das heißt, wir hatten immer noch 2-3 Sekunden, bis der jeweilige virtuelle Charakter geantwortet hat. Und das lag überwiegend an der Chipleistung, an CPUs, GPUs und so weiter, was da gerade bei Nvidia halt so passiert. Und daher haben wir diese Idee relativ schnell dann aufgegeben. Die nächste Idee war, da hatten wir ein Kinderprodukt, da hatten wir auch sehr viel, also 70.000 User, da konnten dann Kinder wiederum mit einem Chatbot interagieren. Also es war auch wieder, also das waren Charaktere trainiert auf den Infos der Charaktere. Also es war wirklich in Character sozusagen. Das heißt, wenn ein Kind mit einem Schlumpf gesprochen hat, kamen andere Antworten, als wenn ein Kind mit einer Barbie gesprochen hat. Und ja, die konnten halt lernen und spielen und singen und tanzen, keine Ahnung, hatten auch super Spaß, aber da hatten wir das gleiche Problem. Das einmal die Latenz war ein Problem. Das zweite Problem waren die Speech-to-Text-Modelle. Das heißt, die KI hat die Kinder schwer nur verstanden. Wenn das Kind, vor allen Dingen, weil Kinder halt sehr also die haben einfach eine andere Sprache und vor allen Dingen international hat ein indisches Kind wirklich eine andere Kindheitssprache oder Kindessprache als irgendwie ein amerikanisches Kind. Das war wirklich ein Problem. Und das dritte ist, es ist schwer zu monetarisieren, wenn dein Nutzer nicht dein Kunde ist. Das heißt, du kannst einem Kind nicht, also schwer irgendwie eine Subscription verkaufen. Ja.
Okay, und ihr habt es dann aber pivotiert und seid am Ende jetzt dort gelandet, wo ihr seid, also mit diesen ganzen E-Commerce-Videos. Was macht sie genau? Was dürfen sich die ZuhörerInnen darunter vorstellen, wenn sie jetzt auf eure Website gehen oder wenn sie bei euch Kunde werden? Was könnt ihr, was macht ihr, was tut ihr? Ja.
Also am einfachsten ist, sich das so vorzustellen, dass man aus einem PDF zum Beispiel ein Video macht. Das heißt, man hat ein langweiliges, sehr deskriptives Trainings-PDF, wo drin steht, was man als Mitarbeiter so alles zu tun und zu lassen hat. Und das Ganze kann man bei uns reinpasten und dann bekommt man daraus ein Video, wo ein Avatar vorne steht. Also der Avatar ist ein ganz normaler Mensch, aber es ist halt die digitale Version eines Menschen, der das dann beschreibt. Und das Ganze ist möglich auf jeder Sprache der Welt, die man haben möchte. Man kann im Hintergrund alle anderen Fotos hochladen, Videos hochladen, man kann irgendwie andere Musik im Hintergrund laufen lassen und diese Videos sind im E-Commerce-Bereich halt sehr steigen die Conversion. Das im SEO-Bereich wirst du 56 mal eher gefunden als Verkäufer, wenn du ein Video online hast versus wenn du kein Video online hast und im ganzen, ich will sagen HR-Bereich, aber im Trainingsbereich, dass du auch meinetwegen Sicherheitsvideos machst und so weiter, ist es sehr wichtig, weil viele Leute, also überwiegend Menschen lesen einfach nicht mehr. Das heißt, 95% des Inhaltes eines Videos wird im menschlichen Gehirn gespeichert versus 10% des Inhaltes eines Textes. Das heißt, Text ist sehr irrelevant geworden. Und gerade im Zeitalter von TikTok wird es noch schlimmer. Die Aufmerksamkeitsspanne eines normalen Menschen ist, glaube ich, 8 Sekunden und ein Goldfisch hat 9 oder so. Das heißt, visueller Inhalt ist unabdingbar. Ja. Und das machen wir letztlich. Wir erleichtern das extrem.
Schritt zurück in der Evolution. Wir sind hinterm Goldfisch mittlerweile.
Ich glaube auch, echt. Ja, schlimm eigentlich. Aber so ist es.
Okay, aber das bedeutet, kann man sich das so vorstellen, dass ein bisschen so, die Leute kennen Sora jetzt von OpenAI. Ich tippe halt irgendeinen Prompt ein. In dem Fall ist der Prompt ein ganzes PDF und dann schwuppdiwupp kommt ein cooles Video von einem Sneaker, der durch die Gegend hüpft oder wie auch immer.
Nein, nicht ganz so, also nicht mit der Komplexität von Sora. Also Sora hat, glaube ich, brauchte 8 H100s und ein paar Stunden, um so zu rendern, wie sie jetzt aussehen, die Videos. Also ich glaube, das ist noch nicht commercially available und es wird auch noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis das für die Mehrzahl der Leute anwendbar ist. Aber also wir sind halt nicht, wir sind generativ auf der menschlichen Ebene. Das heißt, der Mensch kann halt alles sagen, der Buddha, der Schauspieler, wenn du willst. Wir können noch nicht im Hintergrund irgendwelche Schuhe generieren. Das wird passieren, sobald Sora und so weiter soweit sind. Und dann haben wir mit denen einfach eine Schnittstelle und wir integrieren die dann. Aber momentan bei uns ist der generative Teil der Mensch, der das bespricht und eben der Text, der von uns generiert wird aus dem jeweiligen entweder Link oder Dokument oder was auch immer du dann zur Verfügung stellst als Kunde.
Okay. Und wie lange dauert das im Normalfall, das Video?
5 Minuten, kostet 5 €.
Ja.
There you go. Done.
Ja, schön. Wir haben vorher gerade schon gesagt, generative KI und du hast jetzt gerade auch noch Sora und da wird es eine Schnittstelle geben, hast du gerade gesagt. Ihr habt am Anfang mit einem eigenen Modell gestartet, seid aber dann nachher auf OpenAI gegangen, beziehungsweise habt euch da angeflanscht, wenn ich das jetzt so technisch
Genau, wir haben immer noch unsere eigenen Modelle, die drauf liegen, auf den existieren, auf den Open-Source-Modell. Wir haben, glaube ich, 51 Modelle insgesamt, die wir verwenden, weil wir haben ja verschiedenste Abteilungen, wenn du so möchtest, oder Säulen in der KI. Das heißt, wir haben Computer Vision, das ist der ganze visuelle Teil, dann haben wir NLP, das ist der inhaltliche Teil, dann haben wir Sprache, ja, das ist der Audio-Teil. Das heißt, alle diese verschiedenen Komponenten müssen ja miteinander verheiratet werden. Bei allen gibt es Open-Source-Modelle, bei allen haben wir eigene kleine Modelle drauflagen. Wir hatten ganz am Anfang unser eigenes LLM mit 17 Milliarden Parameter, das war halt wesentlich kleiner als die jetzt sind. Ne? Also es lief ganz gut, aber halt nicht mit der Qualität von OpenAI, das dann rauskam im November letzten Jahres. So, das heißt, es ist ein Konglomerat sozusagen aus eigenen Modellen, aus lizenzierten Modellen, Open-Source-Modellen. Man stellt sich das so einfach vor, aber letztlich so einfach ist es halt nicht, weil man muss auch drunter noch die Infrastruktur bauen, diese ganzen Modelle miteinander sprechen lässt, wenn man so möchte.
Also das ist im Prinzip euer USP auch, wo ihr sagt, wir haben die unterschiedlichen Modelle, die jetzt diese Feinheiten hinkriegen, um diese Videos entsprechend zu gestalten, und OpenAI ist so ein bisschen, ja, die ganze Basis.
Das ist nur Textgenerierung, das ist also OpenAI, das ist auch beliebig ersetzbar durch Mistral, durch das neue Google-Modell, durch das Meta-Modell. Also Textgenerierung ist ehrlich gesagt das Einfachste an dem Ganzen. Die Sequenz ist das Schwierigste. Das heißt, dass der Avatar zur richtigen Zeit das Richtige sagt und das Richtige referenziert. So.
Okay, und da sind eure Modelle dran?
Genau, exakt, ja.
Und jetzt würde es mich interessieren, ich meine, damit diese Modelle ja auch funktionieren, müssen die auch trainiert werden. Ja, wir wissen ja auch von ChatGPT, du hast es jetzt auch schon ein bisschen angesprochen. Am Anfang hat es super funktioniert, vor allem mit Englisch. Deutsch hat ein bisschen noch gehinkt, weil die Trainingsdaten, sage ich mal, eher im Englischen waren und so weiter und so fort. Wie seid ihr da dran gegangen oder wie macht ihr das, dass ihr sagt, okay, ja, das Thema, was nutzt ihr zum Training?
AWS, also meinst du jetzt als Cloud Solution? Also als Cloud Solution haben wir AWS. Training selber, das sind also die Modelle werden ganz, ganz normal wie bei allen anderen auch trainiert. Also, oder was meinst du mit was nutzen wir?
Naja, von den Datenquellen. Man muss sie irgendwo speisen. Also es gibt ja auch diese Diskussion, so. Genau, wer auf welche Daten die zugegriffen haben und so weiter und so fort.
Ja, ja, okay, alles klar. Also man kann, je nachdem, ob du R&D machst, also Research und Development, können die, und du Wissenschaftler hast als Unternehmer, das heißt, wir haben einige Mitarbeiter, die direkt von den Universitäten gekommen sind und die, keine Ahnung, promovierte Mathematiker sind, die haben zum Teil die Trainingssätze mitgebracht. So. Das heißt, die hatten da lizenzierte Trainingssätze, die sie verwenden durften. Das war das eine. Das andere war, du kannst natürlich diese Trainingssätze kaufen, ja, ganz normal. Dann kannst du kannst auch nur kurzfristig Lizenzen kaufen. Also es gibt da alle möglichen Varianten, ja, für diese, um letztlich die KI zu trainieren. Aber ich muss sagen, was wir am meisten gemacht haben, waren tatsächlich, dass die Mitarbeiter die mitgebracht haben von den Unis und wir darauf trainiert haben.
Okay. Und wenn man jetzt nochmal diese Brücke spannt auch zu OpenAI und dass das vor allem auf Englisch ist, dass du und mit deiner Antwort, die du auch bei den AB-Fragen gegeben hast, dieser gewisse Bias, der ja dann ja auch drinnen ist, also du hast es ja mit der Medizin ausgedrückt, ja, okay, wir haben ja eben diese Krankheitsbilder eher aus Amerika, ja, die halt die ähnlich sind, aber anders verteilt sind, die Distribution, sag ich mal, ja, oder möglicherweise.
Genau.
Wie geht's ihr damit um? Wie geht's ihr als Unternehmen mit solchen Sachen um? Weil das bedeutet ja auch für euch, dass eure Modelle in eine gewisse Richtung gehen.
Ja, ich glaube, das ist ein vielschichtiges Problem. Also wir haben im Kleinen ist es bei uns innerhalb der Company so gewesen, dass die Lip-Sync-Modelle am Anfang nicht gut auf Deutsch funktioniert haben. Und ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Ja, also das heißt, das B konnte nicht gut dargestellt werden. Und jetzt, wenn ich es mir angucke, jetzt ist es relativ gut geworden, aber jetzt zum Beispiel auf Japanisch habe ich die gleichen Probleme, dass die Lippen sich nicht schließen und dass die Bewegung nicht so richtig zu dem Ton oder dem Wort passt. So. Das heißt, ich habe irgendwann mich gefragt, was das Problem dahinter ist und festgestellt, dass es daran liegt, dass meine Entwickler kein Deutsch sprechen. Das heißt, die haben es nicht gesehen. Ja, auf Englisch haben sie es gesehen. Ich habe einige Entwickler, die muttersprachlich Arabisch sprechen, in Arabisch haben sie es gesehen, aber eben nicht in Deutsch, nicht in Spanisch, nicht in Japanisch so. Und das ist eigentlich symptomatisch für ein größeres Problem. Und das größere Problem ist, dass KI wird ultimativ zur kritischen Infrastruktur, so letztlich so wie Gas und Öl ist halt in der Welt kritische Infrastruktur ist. Nur ist das alles basiert auf dem, also inhaltlich basiert auf dem liberalen amerikanischen Gedankengut. Alles in Ordnung, weil ich glaube, das ist unserem sehr, sehr nahe letztlich. Aber es mangelt dann natürlich an Vielfalt. Und das Zweite ist, es fußt alles auf Englisch. So, das heißt, am Ende sind die Ergebnisse immer nur sehr, sehr gute Übersetzungen aus dem Englischen. Und deshalb funktionieren einige Sprachen auch nicht richtig. Im Internet ist die Hälfte des Inhaltes des Internets ist auf Englisch, 51%, glaube ich. Aber in der Real World sind es nur 25% werden global, also nur 25% der Bevölkerung sprechen global Englisch. Der Rest ist viel fragmentierter. Ja, das ist ganz viel Urdu, ganz viel Hindi, Chinesisch und so weiter. Und diese gesellschaftliche oder menschliche Vielfalt, die es auf dem Planeten gibt, wird halt nicht in diesen Modellen abgebildet. Das heißt, wir haben einen relativ krassen Bias. So, und der Bias geht halt hin zu diesem, wie ich sagte, amerikanischen liberalen Gedankengut. Das heißt, kein Moslem, der etwas googelt, wird jemals, der etwas generiert, und Google wird ja ultimativ, oder also der OpenAI Search wird irgendwann Google ersetzen, meines Erachtens, oder zumindest Search AI Search wird Google, wie es jetzt ist, ersetzen. Also jede generierte Antwort oder die generierten Antworten werden auf jeden Fall für Menschen, die nicht dieses amerikanische liberale Gedankengut leben, nicht zufriedenstellend sein, ultimativ. Und das heißt, das ist das im Großen, was ich jetzt im Lip-Sync im Kleinen hatte, wo man überlegen muss, was dafür die Antwort ist, auf lange Sicht.
Ja, ich meine, ich verstehe es absolut. Es ist ja nicht jetzt nur bei KI so. Ich wenn ich jetzt tatsächlich auch in mein Thema Lean reingehe, ja, wenn du dir anschaust, es kommt ja auch aus dem Japanischen und es wurde ins Englische irgendwie übersetzt und dann ins Deutsche, und da geht so viel verloren bei den Schritten, und die Begriffe, die da genutzt werden, passen eigentlich gar nicht mehr mit der Bedeutung aus dem Japanischen so richtig zusammen, ja, und es geht sehr viel inhaltlich verloren. So kann ich mir das sehr, sehr gut, also da kann ich mir so die Brücke, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, vor allem Japanisch, wo die Schriftzeichen sich untereinander referenzieren. Also Kanji, das fehlt komplett. Ne? Mhm. Das heißt, dass eine Schriftzeichen hat in der Verbindung mit dem nächsten eine völlig andere Bedeutung, wenn du einfach das nächste durch ein anderes ersetzt. Das ist super problematisch. Deswegen funktioniert eben nicht funktionieren die aktuellen Modelle eigentlich nur mit den romanisch basierten Sprachen, in die von Englisch leicht übersetzt werden kann, aber eben nicht auf schriftzeichenbasierte Sprachen wie Koreanisch, Japanisch und Chinesisch, die von der Logik her eben völlig anders funktionieren.
Aber wird daran gearbeitet? Ich meine, es ist ja auch ein Thema. Ne? Ich meine, wenn die KI nur einen Bias kennt, dann sagst du, okay, ist zwar nett, aber ist halt dann auch irgendwo begrenzt dann. Ja?
Klar, also ich meine, alle arbeiten mit Hochdruck daran. Wenn du guckst, was Google gemacht hat, die haben, deswegen hatte Google ja diesen Fauxpas mit den wirklich unerwünschten Ergebnissen des letzten Bildmodells Gemini, die, wenn du gefragt hast, wie ein Wehrmachtssoldat aus 1943 aussieht, Bilder mit People of Color oder waren halt völlig abstruse, für die Zeit abstruse Bilder produziert, was dafür spricht, dass Google eben auf den normalen Foundational Models ihr Feintuning draufgelegt hat, mit dem Ziel, möglichst diverse Ergebnisse zu produzieren, eben als Spiegel von erstens deren Corporate Culture, also deren Firmenkultur, als auch als ein Spiegel von einer Gesellschaft, die sie sich wünschen. So. Und dann ist natürlich immer eine Gratwanderung, an welcher Stelle oder zwischen was wünschst du dir, wie eine Welt auszusehen soll. Also natürlich ist das, was Google anstrebt letztlich, dass alle Menschen gleich sind, also egal welche Hautfarbe, welche Orientierung und so weiter, wir sind eigentlich sind wir Menschen erstmal alle gleich. Das ist ja deren Anspruch. Nur ist das eben nicht letztlich die Wahrheit und die Wirklichkeit gewesen in 1943. Das heißt, wir werden niemanden, also es gab wahrscheinlich sehr wenige bis zero People of Color, die Wehrmachtssoldaten waren. Also deswegen ist eben die Frage, was man in der Stelle macht. So, bei denen wird es eine Mensch-Mensch-Entscheidung gewesen sein und die sind damit auf den Bauch gefallen. So, das heißt, wir sehen das selbst auf höchster Ebene und ich meine, Google ist eins der florierendsten Tech-Unternehmen weltweit, dass selbst die damit da in der Findung sind letztlich und noch nicht final eine Antwort haben, wie man das Problem lösen kann.
Aber glaubst du, dass das gelöst werden kann, dieses Thema?
Ja, also ich glaube, man kann sich auf jeden Fall einem besseren Ergebnis approximieren, indem man schon mal die Datensätze so divers wie es geht gestaltet. Wenn letztlich ist es ja auch immer so ein bisschen so ein Spiegel der Datensätze. Und zum Beispiel wurden Computer Vision Videos oder Trainingsvideos, um zum Beispiel den menschlichen Gang darzustellen mit einer KI. Diese Trainingsvideos wurden zum Großteil an Flughäfen aufgenommen, weil es dort relativ einfach ist, nicht in Deutschland wahrscheinlich, aber relativ einfach ist, an Videodaten zu kommen. Und wen siehst du am Flughafen gehen? Das sind Männer auf Geschäftsreisen. So, das heißt, der Gang eines Menschen wurde für die KI halt geprägt zu 80% von weißen Männern, die von A nach B schreiten, weil sie gerade von, weiß ich nicht, London nach Miami fliegen oder so. Ja, oder London nach Istanbul, keine Ahnung. Und der Gang ist dann halt, wird dann übertragen, wenn du dann der KI irgendwann sagst, generiere mir eine Frau, die von A nach vom Auto zum Baum geht, das wird trotzdem dann eigentlich der Gang eines Mannes sein. So. Weil die Trainingsdaten sind halt von den Männern, die an Flughäfen rumgelaufen sind. Und diese Diversität in die Trainingsdaten zu bringen, ist extrem schwer, aber halt notwendig. Letztlich sind die Trainingsdaten und Trainingssätze das wirkliche Gold. Ja, weil es gibt, we are running out of data irgendwie. Das Internet wird in 2 Jahren ausgelesen sein. Das heißt, es wird dann keine neuen Daten mehr geben. Google sitzt auf einem Riesenschatz, die haben alle oder haben irgendwie 28 Millionen Bücher zum Beispiel digitalisiert. Aber das Problem ist wirklich, wo gibt es, also dass es halt Daten geben muss und auch die ganzen großen Verlage und so weiter, die verhindern, dass deren Daten gescrapt werden, also die verhindern, dass deren Webseiten jetzt gescrapt werden zum Großteil. Das heißt, es gibt ein Datenproblem und dieses Problem wiederum wird reflektiert in den Modellen letztlich. Ja, auch das ist ja jetzt ist, wenn jetzt das Daten, wenn wir jetzt dieses Datenproblem haben, dann die Modelle, das dauert ja Jahre, bis die trainiert sind, dann werden wir das in ein paar Jahren sehen. Und wie gesagt, das heißt, Google hat versucht, da mit Feintuning, mit einer Layer-Solution drauf zu arbeiten. Du kannst ja auch synthetische Daten haben. Nur so, wenn sich ein Problem praktisch schon in den Ursprungsdaten auffindet, wird sich das weiter fressen in die nächsten. Das wird ja irgendwann immer schlechter letztlich. Der Schaden ist dann so eine Art Weiterfresserschaden. Ne?
Genau, du hast gerade zwei Punkte, finde ich super spannend. Das eine ist synthetische Daten. Ja, dann werden synthetische Daten generiert, die ich dann auch wieder zum Trainingszwecken nutze und so weiter und so fort. Und wenn in diesen synthetischen Daten, also diesen Ergebnissen ja eigentlich auch schon, ich sage jetzt mal, Schwachsinn drinnen ist, oder ich sage mal, oder ein gewisser Bias drinnen ist, wie auch immer, ja, es kann ja beides sein, ja, dann wird ja irgendwann das die Mehrheit übernehmen, oder? Dann wird das ja noch stärker in die Richtung gehen, oder? Und siehst du dieses Problem auch auf uns zukommen?
Mit Sicherheit. Pip Klöckner hat auf seiner OMR Keynote eine extrem gute Folie dazu an die Wand geworfen. Übrigens, diese Keynote kann ich sehr empfehlen. Jedenfalls sagte er, dass es wie bei den Habsburgern ist damals. Das heißt, dass die Genetik wird halt. Genau, es ist Inzucht. Und so genau ist das ist das Grundproblem dann der synthetischen Daten. Das heißt, dass irgendwann wird es halt immer dünner und dünner und dünner, was da an neuen Daten hinzukommt, an neuen Impulsen. Das heißt, wenn du einer KI sagst, also du versuchst meinetwegen ein Computer Vision Modell zum autonomen Fahren zu trainieren und sagst, versuchst dem beizubringen, wie ein rotes Auto aussieht. So, du selber hast aber nur meinetwegen 100 Fotos von roten Autos. So, dann sagst du der KI, ich möchte aus diesen 100 Fotos aber einen Trainingssatz von 1000 Fotos für eine KI, für 1000 Fotos von roten Autos für dieses Modell generieren, damit ich das Modell auf roten Autos trainieren kann. Dann wird die KI jedes Bildgebungstool wird in der Lage sein, dir in einer Minute irgendwie 1000 Fotos von roten Autos zu generieren. Nur, wenn das basiert ist auf diesen 100 ursprünglichen, wird dann irgendwann nichts mehr Neues hinzukommen. Und das heißt, die Qualität wird dann definitiv einfach schlechter werden. Und so wie bei den Habsburgern, irgendwann wird es auch sterben. Ja. Irgendwann wird das Unterkind zu groß sein und dann hast du keine Chance mehr. Ja. Da müssen wir aufpassen.
Ja, glaubst du, dass das die bei bestehenden Modellen, bei den großen Modellen, dass das in die Richtung gehen kann, dass die sich selber, sag ich mal, den Hahn abdrehen?
Überholen? Noch nicht. Ne? Also wir sind noch, wie gesagt, das Internet ist noch nicht ausgelesen. Ich denke, es gibt noch große Datenschätze. Also wie gesagt, Google hat einen immensen Schatz an Daten. Ich denke auch, dass Deutschland sehr viel Daten hat, die natürlich momentan nicht genutzt werden aus datenschutzrechtlichen Gründen. Aber die ganze Industrie, die ganze Fertigung, der ganze Mittelstand, das sind riesen Data Lakes, die letztlich super interessant wären zum Trainieren für die KI. Aber weil die eben zum Teil auch noch sehr unsortiert sind, würde ich mal sagen, sind die natürlich nicht, können die nicht als Trainingsdaten fungieren. Aber irgendwann werden sich sicherlich alle bewusst sein, auf welchen Schätzen sie sitzen. Und die dann und daraus auch Geschäft machen. Ne? Also das wird sicherlich sehr interessant werden für viele.
Jetzt haben wir darauf gesagt, dass die Ergebnisse können schlechter werden durch synthetische Daten. Wenn ich das jetzt einmal ein bisschen weiterspiele und sage, okay, hypothetisch, wir haben die besten Daten, es gibt keinen Bias, wir sind komplett neutrale Modelle und so weiter und so fort. Wenn ich das jetzt mal jetzt an Google denke, das du jetzt schon des Öfteren erwähnt hast, wenn ich da was suche, poppt auch relativ schnell oben die ganzen Sponsored Links auf. Ja? Glaubst du, dass sich die Geschäftsmodelle, ich meine OpenAI ist ja eigentlich gestartet damit, dass das für alle zur Verfügung stehen soll und so weiter und so fort, dieser Anbieter auch in die Richtung wandelt, wir wollen ja auch irgendwann mal Geld, ordentlich Geld damit verdienen, dass sie sagen, okay, wenn irgendwie diese klassischen Suchen für Suchanfragen genutzt werden, dass ja auch Unternehmen quasi ein bisschen sponsern können, dass ihre Ergebnisse eher bevorzugt werden?
Ja, klar. Also gerüchteweise macht das ist OpenAI in Gesprächen mit Verlagen, dass deren Content letztlich preferentially oder vorteilhafter gefeatured wird, ja, bevorzugt wird. Also ich meine, bei Google wird es immerhin gekennzeichnet, ne, dass es Sponsored Links sind. Das wird schwierig, wenn das allgemeine Verständnis da sich dahingegen verändert, dass die großen Modelle an Content generieren, dass das die Wahrheit ist. Und wenn dann die Wahrheit eben dominiert ist von kommerziellen Interessen, ist das eine schwierige Entwicklung. Zumal wir ja alle in den letzten Jahren so gelebt haben, dass was Google dir als Ergebnis zeigt, neutral ist. Ja, wir gehen ja, abgesehen von den 4, 5, 6 Sponsored Links, die oben drüber liegen, aber wir gehen ja davon aus, dass im Prinzip, dass das, was Google uns zeigt, so ist es dann auch. Ne? Der Wahrhaftigkeitsgehalt ist relativ hoch. Nur bei den Modellen wird es anders sein. Das heißt, die nächste Entwicklung wird dann sein, dass wir dass man dann es werbefrei kaufen wird, wenn sie es markieren. Also ich persönlich denke, dass diese ganzen Modelle letztlich eigentlich ein großes, einfach nur ein Enablement sind für die Unternehmen, ihre Cloud zu verkaufen. Mhm. Weil das ist eines der profitabelsten Zweige für die meisten, vor allem für Amazon. Die verdienen, haben wesentlich höhere Margen in der Cloud-Lösung als im Versandhandelgeschäft. Daher denke ich, da wird es irgendwann dahin gehen. Weil irgendwann werden wir alle auch verstehen, dass die Ergebnisse, die von diesen LLMs generiert werden, eben immer mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen sind, weil man eben nicht weiß, wie der Bias ist, welche Interessen dahinter stecken und so weiter.
Was würdest du dann Unternehmen und auch Kunden raten in der Hinsicht?
Also ich glaube, dass Transparenz ist immer key, also sich Wissen und Bildung, also sich zu informieren, um zu verstehen, welches LLM hat welchen Bias sozusagen, welchen LLM hat welches welche Gesinnung ist welches Geisteskind sozusagen. Also wenn man sich das bewusst ist, glaube ich, kann man dann ganz gute Entscheidungen treffen. Ich finde auch wichtig, dass es extrem viel Vielfalt innerhalb der LLMs gibt, weil dann sobald man das miteinander benchmarkt, kann man ja sehr gut sehen, in welche Richtung das jeweils geht. Ja, also nehmen wir an, wir hätten ein BRD-GPT, dann könnte man sehen, wenn man dort eine Antwort generiert, kann man sehr klar sehen, wie das im Verhältnis wäre zu einem aus den USA, wo die Antwort wahrscheinlich wesentlich anders ausfallen würde.
Glaubst du, wäre das auch so eine Lösung, dass es mehr so spezialisierte Modelle geben wird in Zukunft? Oder ich sage jetzt mal rein auf Medizin oder rein auf, wie du schon sagst, irgendwie Geschichte oder was auch immer?
Ja, es gibt dazu tatsächlich eine, also die letzten Studienlage besagt, dass die spezialisierten Modelle nicht performanter sind als die generalistischen Modelle. Das heißt, die großen Modelle von OpenAI und von Google sind immer noch besser, auch im medizinischen Bereich, als die kleineren. Das heißt, was ich annehme, ist, dass es einfach ein Feintuning gibt, beziehungsweise Layer Solutions on top, ja, die dann meinetwegen auf die großen Basismodelle ansetzen. Und die werden ja ohnehin schneller. Also die Grundkritik war immer, dass die großen Modelle halt nicht so langsam sind, wie diese kleinen speedboathaften Modelle von Mistral zum Beispiel. Aber grundsätzlich wird es so sein, dass es wird dann Spezialisierungen geben, die dann drauf liegen auf den großen Foundational Models.
Dann lass uns jetzt nochmal in eine Richtung gehen, Thema EU AI Act. Du hast den Punkt Transparenz auch schon erwähnt, ist ja auch einer, der sehr stark diskutiert wird, auch um welche Datenquellen wurden genutzt oder werden genutzt. Und spätestens auch nach dem Interview mit Mira Murati, der CTO von OpenAI, die dann zum Thema Sora gesagt hat, ja, okay, ein bisschen herumgedruckst hat, welche Daten sie genutzt haben, war aber auch allen irgendwo klar, denen es noch nicht klar war bis dahin, ja, dass es nicht nur legal erworbene Daten sind, mit denen trainiert wurden. Und jetzt gibt es ja immer wieder unterschiedlichste Spekulationen, was denn der AI Act denn im Detail dann bedeuten kann, vor allem angesichts der Tatsache, dass den Status quo von bereits trainierten Modellen irgendwie nicht zurückdrehen kann, das Training. Also wo ich sagen kann, okay, die Quellen darfst du jetzt nicht nutzen, jetzt musst du die rausnehmen aus deinem Modell. Ja, das irgendwie zurücknehmen ist ja auch etwas schwieriger. Welche Szenarien sind denn da deiner Meinung nach denkbar, die eintreten können für die Hersteller dieser Modelle?
Also jetzt so ex post sozusagen, also ich glaube nicht, dass es irgendwie möglich sein wird, die Zeit zurückzudrehen. Und das heißt, dass OpenAI hat 5 Jahre lang jetzt trainiert. Das heißt, die haben unfairerweise einen so krassen Wettbewerbsvorteil, weil die tatsächlich, also das Transkribieren, die haben das ja mit Whisper gemacht, das ist dieses eine Transcription-Modell von OpenAI. Das Transkribieren von den ganzen YouTube-Daten finde ich halt schon ein bisschen dreist, wenn ich ganz ehrlich bin. Und deswegen, Mira Murati wusste das auch und deswegen hat sie auch so komisch reagiert, glaube ich. Also könnte man meinen. Letztlich wusste das Google auch und hat halt die Augen verschlossen. Also es gibt gerüchteweise, saß Meta immer daneben und hat zugeguckt und war quasi sauer, dass die es nicht einfach so können. Google hat selber auch anscheinend auf den YouTube-Daten trainiert. Und das ist dahingegen schwierig, weil YouTube das eigentlich in den AGB ausschließt, dass deren Videos zum Scrapen und zum Training von anderen und so weiter von Dritten halt genutzt werden darf. Daher werden die ganzen Nutzer, die das dort hochgeladen, ihre Daten oder ihre Videos hochgeladen haben, garantiert das nicht gewusst haben und auch nicht mit in der Absicht, dass es dann später von irgendwem genutzt wird. So. Das heißt, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Was jetzt der AI Act hat, klassifiziert jetzt verschiedene Use Cases und vor allen Dingen Gefahrenklassen. Da geht es vor allen Dingen um manipulative KI, die also gerade Dinge mit Gesichtserkennungssoftware und so weiter. Na klar, sollte man die regulieren. Ist meines Erachtens ein bisschen unglücklich jetzt, dass es alles einmal so reguliert wird, anstatt dass einzelne Industrien reguliert werden und dann vielleicht auch ein bisschen mehr im Detail und auch also Industrien wie zum Beispiel ja, also nur Gesichtserkennungssoftware. In Amerika zum Beispiel gab es von Amazon oder AWS gab es so eine Gesichtserkennungssoftware, die die amerikanische und vor allem New Yorker Polizei genutzt hat, die nicht in der Lage war, schwarze Frauen als solche zu identifizieren, weil die halt so einen harten Bias in deren Trainingsdaten hatten. Sowas geht natürlich auf keinen Fall. So, dafür sehe ich ist der AI Act bestimmt sehr sinnvoll. Nur die Ausgestaltung fehlt halt momentan noch völlig. Keiner weiß so richtig genau, worauf man sich einlässt. Und wie ich eingangs sagte, wenn wir komplett ein Compliance-Team oder wie auch immer brauchen, wieder Anwälte brauchen, die sich damit im Detail auseinandersetzen. Also schwierig. Ich habe gerade gestern mit den vom TÜV gesprochen. Also TÜV hat jetzt eine ganze AI-Unit und die müssen in Zukunft halt Maschinen und so weiter auf deren AI-Compliance TÜV zertifizieren. Und dafür haben sie, glaube ich, 2 Jahre Zeit oder so. Das heißt, es ist so mit der heißen Nadel gestrickt. Ich weiß auch nicht, wie sich das jetzt irgendwie in den nächsten Jahren ausgestalten wird. Also es ist TBD, muss ich sagen.
Und jetzt auf die, ja, sage ich mal, Hersteller oder Anbieter der großen LLMs. Glaubst du, dass da irgendwie noch was kommen wird? Ich meine,
nee, ach, die haben ja am Ende keine Chance. Der AI Act, das ist, ich glaube nicht, dass die da so hart in den Anwendungsbereich sozusagen fallen. Aber also die LLMs, wie sie jetzt sind, so sind sie. Da wird man im Nachhinein nicht die Datenlage transparenter machen. Man wird nicht irgendwie die Datenquellen transparenter machen. Das ist ausgeschlossen alles. Also keine Chance.
Auch die Gefahr, dass es, habe ich in dem einen oder anderen Podcast mal gehört, dass möglicherweise die sich generell aus dem Markt zurückziehen müssen, diese Modelle?
Ja, das glaube ich auch nicht, weil letztlich ist Europa schon ein relevanter Markt nach USA und Asien. Also das denke ich nicht, dass das passieren wird. Die werden irgendeine Regelung bekommen, irgendeine Regelung finden oder die werden, so wie Big Tech halt ab und zu, das macht dann irgendwann die Strafen zahlen und es 10 Jahre lang sich irgendwelche juristischen Kämpfe geben und schlussendlich die Strafe zahlen, die aber schon lange einbudgetiert ist. Also okay. Wie gesagt, ich glaube, das ist alles ein bisschen chancenlos, ehrlich gesagt.
Ja, so, bevor wir jetzt in die Zielgerade kommen oder einbiegen, lass uns nochmal einen Punkt ansprechen oder würde ich gerne ansprechen, und zwar das Thema allgemeine künstliche Intelligenz, also AGI. Bei dem ja Hauptmerkmale so eine breitere Fähigkeit über mehrere Domänen hinweg ist, auch das Thema Selbstlernen oder auch eine Art Bewusstsein. Als Partner von OpenAI, der ihr ja seid, wie steht's denn um das Thema? Weißt du da mehr, was du da, oder kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern?
Nee, kann ich nicht, aber ich kann dazu 2 Sachen sagen. Also erstens, ich finde es ein bisschen schwierig, wenn gesagt wird, dass selbst wenn es 80 Milliarden kosten würde, um AGI zu entwickeln, sei es halt so. Also man muss sich auch bewusst sein, dass es externe Kosten des Trainierens der Modelle gibt. Also das heißt, der Energieverbrauch ist immens und darüber wird kaum gesprochen, ja, was das für unseren Planeten bedeutet, wenn wir 80 Milliarden in das Training von KI-Modelle einbauen. Das heißt, man müsste eigentlich permanent Atommeiler bauen. Ja, wenn ich glaube, der wirkliche Energieverbrauch ist wenigen bewusst. So. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Ansatz ist, dass man sagt, no matter what, so ist mir völlig egal, wie der Preis auf die Umwelt ist. Das heißt, oder was ist Umwelt, aber den Planeten, die Menschheit grundsätzlich. Das heißt, das Bepreisen von Externalitäten fehlt schon wieder in diesem Kontext. Ja, so wie irgendwie eine Carbon Tax, wenn man fliegt oder was auch immer. Oder wenn man Dinge verschickt, fehlt die eigentlich auch. Also wenn man aus China irgendwelche Dinge verschickt, sollte es eigentlich mit einer CO2-Steuer bepreist werden, weil das einfach ein Kosten für alle bedeutet, letztlich so. Nummer eins finde ich schwierig, dass das AGI, das, also mit der Einstellung reinzugehen, no matter what, egal was passiert, wir machen es trotzdem so. Dann zweitens, was ich irgendwie auch schwierig finde, ist die Annahme oder die Kommunikation, was AGI überhaupt sein soll. Wenn wir uns angucken, was die menschliche Evolution geleistet hat, die letzten 100.000 und plus Jahre, wir haben angefangen mit irgendwie einer Zelle, die zwischen hell und dunkel unterscheiden konnte. So, das heißt, wir haben, es hat hunderttausende Jahre gedauert, bis wir als Menschen jetzt so sind, wie wir sind. Und das alles in Lichtgeschwindigkeit irgendwie zu replizieren zu wollen mit ein paar Sprach- und Videomodellen, finde ich irgendwie, ich will sagen, nicht anmaßend, aber auch schwierig. Ja, also das heißt, meines Erachtens wird es noch wesentlich länger dauern. Bis, weil auch diese, gerade wenn man diese Sprachmodelle sieht, sind die ja letztlich, so wie, also die Sprachmodelle, wie man sie jetzt sieht, so, die gab es schon lange. Und auch die Diffusionsmodelle, das heißt die Bildgenerierungsmodelle, die Pixel-Voraussagen, gibt es auch schon lange. Was sich geändert hat, sind die Prozessorleistungen. Die hat die Performance der Modelle deutlich beschleunigt. So. Das heißt, es sei denn, wir sehen in den nächsten 24 Monaten wirklich disruptive Technologie, das heißt wirklich disruptive Modelle oder was auch immer, um AGI wirklich zu schaffen, sehe ich persönlich das noch nicht, dass daraus eine allgemeine Intelligenz, die mit einem Bewusstsein, die vergleichbar ist mit der menschlichen Intelligenz, geschaffen wird.
Jetzt hast du tatsächlich, kam mir jetzt noch eine Frage, weil du jetzt auch nochmal das Thema CO2-Steuer gebracht hast und so weiter und so fort, was ich ja ganz spannend finde, dass das mit eingepreist werden muss. Wir haben auch über das Thema Ethik gesprochen und du hast auch vorhin gesagt, ja, faire Mittel, YouTube-Videos und so weiter und so fort, die transkribiert und das zu nutzen. Also es waren ja auch sehr kritische Stimmen oder Meinungen oder, sag ich mal, Richtungen von dir rauszuhören zu dem Thema. Wie geht ihr da eigentlich bei Oxolo damit um? Weil ich meine, am Ende nutzt ihr ja das auch auf volle Breitseite, das komplette System von OpenAI oder anderen Anbietern und so weiter und so fort. Wie geht ihr mit diesen Themen, die du jetzt auch angesprochen hast, du sagst, sehe ich kritisch bei Oxolo selber um?
Wir versuchen natürlich, was wir können, dass wir im Kleinen quasi Fairness bringen, dass wir im Kleinen Ethik bringen. So, das heißt, ich habe wenig Impact auf OpenAI. Also ich brauche deren Modelle, es ist alternativlos für mich. So, das heißt, ich kann nichts anderes machen. So, aber ich kann dafür versuchen, dass ich, wenn ich es schon nicht in den Modellen so sehe, dass ich auf meinen eigenen, vor meiner eigenen Tür sozusagen kehre, dass ich ein Unternehmen baue, was zum Beispiel, wir haben doppelt so viele Frauen in Tech in oder auch in einem ganzen Team wie andere Deep Tech Unternehmen. Das ist das eine. Dann das zweite ist, wir haben, ich glaube, mehr Diversität als man sich vorstellen kann. Wir sprechen 22 verschiedene Sprachen, haben 15 verschiedene Nationalitäten. Das ist das zweite, worauf ich achte. Dann haben wir auch tatsächlich uns für dieses Remote Only sehr bewusst entschieden, weil wir gesagt haben, dass wir es völlig verrückt finden, dass eine Fläche oder eine Immobilie immer halbe, dass der den tagsüber leer steht. Entweder ist es das Büro, ja, wenn keine Leute im Büro sind, oder ist es eben das Zuhause. Das heißt, wir empfinden das als hochgradig ineffizient und haben uns deswegen auch dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, es macht nicht nur wirtschaftlich, aber es macht auch einfach aus CO2, aus tausend verschiedenen Gründen, diese Hin und Her. Ich meine, allein, das, Leute kommen im Auto zum Büro, das steht dann den ganzen Tag, es macht einfach keinen Sinn, ja. Deswegen, da haben wir uns dagegen entschieden. Ach, es gibt tausend verschiedene kleine Teile, wo man selber für sich praktisch, wo man versuchen kann, Vorbild zu sein. Aber wie du schon sagst, auf die großen Modelle, auf Amazon habe ich keinen Impact, auf OpenAI habe ich keinen Impact und es ist halt alternativlos letztlich. Das nächste ist tatsächlich, das ist ein Fun Fact, aber es ist völlig nicht relevant, aber wenn man so kleine Videos von uns nimmt, ist es ein Bruchteil von der, wir haben das mal ausgerechnet, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, aber die CO2-Produktion oder die CO2-Kosten eines normal produzierten Videos sind 100-faches im Vergleich zu uns. Also natürlich wird bei uns, sind es Rechenleistungen, die da durchgehen, aber wenn du es vergleichst mit einer normalen Produktion, wo Leute um die Welt geflogen werden, wo du Kameras hast, wo du ein Team von 10 Leuten hast, wo du immens viel Energie für verbrauchst und so weiter, das ist kein Vergleich zu kleinen Oxolo-Videos. Also, wie gesagt, ich glaube, man kann immer nur vor der eigenen Tür kehren irgendwie und versuchen, als Vorbild voranzugehen, aber mehr dann halt leider auch nicht.
Okay, super. So, bevor wir zu den drei Learnings kommen von dir, die letzte Frage davor, Hast du eine bestimmte Technologie, KI-Anwendung, Lieblingstechnologie, wie auch immer, die du super faszinierend findest und die auch dein Leben besonders verbessert hat?
Ja, das ist die Transcribe und Summarizer-Funktion bei, nicht Funktion, sondern so ein Chatbot bei WhatsApp, weil ich hasse Sprachnachrichten. Es raubt mir echt meinen Tag, wenn ich irgendwie am Abend dann 20 ungehörte Sprachnachrichten habe. Und ich kann die einfach super zu so einem kleinen Bot forwarden, der transkribiert es mir, und wenn es zu lang ist, dann lasse ich es nochmal summarizen und dann ist aus die Maus. Und meine zweite Lieblingsanwendung ist tatsächlich eine Bird-App vom Coin, die heißt Merlin, M-E-R-L-I-N. Das ist von Cornell, von der Uni Cornell. Das ist wie das Shazam für Vögel. Das heißt, wenn ich mich langweile, laufe ich damit durch die Gegend und sehe so, auf Englisch heißt es da eines, ist Chiff-Chaff, da heißt auf Deutsch der Zilp-Zalp. Oder letztens habe ich eine Nachtigall gehört, also totales Highlight.
Da kannst du noch die Nabu-App dazu runterladen und kannst dann sagen, ich habe den Vogel da und da gesehen. Da kannst du nämlich eintragen, wo welche Vögel es sind. Die machen dann, glaube ich, so ein Tracking auch ein bisschen damit.
Ja. Ah, cool. Nerds unter sich.
Ja, wie ich damals in Hamburg war, haben wir auch immer am Frühstückstisch haben wir so ein Vogelhäuschen gehabt und dann kamen echt unterschiedlichste Vögel und dann habe ich irgendwann begonnen mal zu suchen und zu schauen und habe einfach mal Protokoll geführt, welche Vögel wann da waren.
Ah, siehst du? Okay, krass.
Ja.
Ja, Merlin ist cool. Ja, okay. was war die nächste Frage?
Nee, alles gut. Diese WhatsApp-Funktion, ist die von WhatsApp selber oder ist das eine App noch?
Nee, ist ein externer Bot, aber ich kann gerne die Nummer in dir im Nachgang geben, dann kannst du sie in
den Finde ich gut, teilen. Ja.
Es hilft einem, sehr viel Pain, was da genommen wird. Vor allem die Summarizer-Funktion ist wirklich, wenn jemand so irgendwie am Auto sitzt und eine Viertelstunde irgendwie redet und sagt, sorry, ich kann gerade nicht schreiben und so. Und dann ist so die Essenz, ist dann ein Satz, hast du morgen Zeit.
Ist gut. Ja. Sehr schön. So, aber jetzt tatsächlich die letzte Frage, und zwar drei Learnings von dir, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Diese Learnings können privater oder beruflicher Natur sein, it's up to you.
Okay, also Learning Nummer eins, wir sind ja hier im beruflichen Kontext, ist immer flexibel zu bleiben. Also das heißt, dass man grundsätzlich sich ich versuche immer in der Lage zu sein, mich möglichst schnell auf neue Sachverhalte oder neue Umgebung, neue Menschen einzustellen. Ich glaube, nichts ist schlimmer, als eingefahren in seiner Routine und seinem System zu sein, ohne die Fähigkeit zu haben, halt schnell davon abzuweichen und sich anderen Dingen anzupassen. Das Zweite ist, was extrem wichtig ist, also was auch mein Learning war, dass Resilienz ist Prio 1. Das heißt, dass man, wenn man es nicht schafft, resilient zu sein, irgendwas dringend ändern muss, also dass man möglichst viel, ich will sagen, tragen können muss, aber dass man halt widerstandsfähig bleibt, um eben mit der Welt klarzukommen. Und dann, glaube ich, ist auch ein Learning, ist einfach den Humor nicht zu verlieren und Dinge nicht zu ernst zu nehmen. Also ich glaube, manchmal passieren einfach so Mishaps oder total eigentlich unmögliche Sachen. Und wenn man da nicht die Komik drin sieht, ist man relativ schnell verloren, glaube ich auch.
Ja, manche nehmen das dann zu ernst, ja. Also wir nehmen das Leben auch meiner Meinung nach zu ernst und die sind aber manchmal dann noch verstört, wenn der andere dann über gewisse Dinge lacht. Aber da muss man dann drüber stehen zum Thema Resilienz.
Glaube ich auch. Also don't take life too serious, glaube ich. Es ist zu, das Leben ist zu kurz.
So ist es. Ja, Elisabeth, danke. Danke für deine Zeit, danke für deine Einblicke. Ich persönlich habe auch einiges mitgenommen. Ich finde auch ganz spannend, so deine Ansichten zum Thema, wir müssen mehr offen sein auch, mehr Offenheit haben, damit wir da auch den Anschluss nicht verlieren gegenüber USA und auch unsere, sag ich mal, Experten, Fachkräfte, Spezialisten, IT-Nerds, wen auch immer, halten, die in dem Bereich KI unterwegs sind. Auch, dass du der Meinung bist, AGI, wenn es da jetzt nicht wirklich zu einer Disruption kommt, dann technologisch, dann wird das schon noch dauern. Und das ist auch genauso wie der AI-Act der EU noch nicht ganz zu Ende gedacht, sage ich jetzt einmal. Ich versuche das jetzt mal zusammenfassen. Bitte korrigiere mich, falls ich es falsch zusammenfasse.
Nein, alles gut.
Und auch deine deine Einblicke in diese ganzen Beispiele, die du gebracht hast, habe ich super spannend gefunden, wo du sagst, da hier, das gibt's schon und dies und jenes und hier und so. Man hört ja immer relativ viel. Aber wenn man das dann noch einmal von einer Expertin hört, die dann intensiv damit arbeitet, was alles möglich ist, und dann öffnet das auch noch mal ein bisschen so den Horizont für einen. Finde ich super. Herzlichen Dank.
Ja, cool, vielen Dank.
Ja, danke.
Danke dir.
Danke dir. Und ich hoffe, dass wir den letzten Punkt vielleicht irgendwann einmal auch schaffen, dass es ein persönliches Treffen ist, nicht nur virtuell, um da auch dass du aus der virtuellen Welt rauskommst, vor allem auch dieses Remote. Vielleicht sieht man sich auf der einen oder anderen Veranstaltung. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag. Genieß das Wetter und liebe Grüße von München noch nach Hamburg hinauf.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Johannes.
Das war das Interview mit Elisabeth Lorange. Infos zu Elisabeth und Oxolo findet ihr wie immer in den Shownotes. Am Ende jetzt noch eine kurze Bitte in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr ihn informativ findet oder was auch immer, dann abonniert den Podcast doch gerne auf eurer Lieblingsplattform und hinterlasst dabei auch gleichzeitig einen Kommentar bzw. eine Bewertung. Wer dies bereits getan hat, der darf auch gerne den Podcast an Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, wen auch immer, weiterempfehlen. Ich würde mich sehr freuen und es würde auch helfen, die Sichtbarkeit ein wenig zu erhöhen. Herzlichen Dank euch schon mal im Voraus dafür und bis in 2 Wochen.